Und klar, wir müssen uns aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen und für Menschenrechte, für die Menschenwürde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es darf nie wieder was passieren, was bei uns in der Geschichte passiert ist. Und da müssen wir aktiv uns für einsetzen. Und mich erschreckt es, dass viele das nicht tun. Im Umkehrschluss denke ich aber auch, dass viele Wissenschaftler schon mit so einer Selbstverständlichkeit, weil Wissenschaft eben lange Zeit als gültig galt, einfach nur, weil es Wissenschaft ist. Und nur, weil es ein wissenschaftliches Projekt ist, gilt es dann als etwas Objektives und Allgemeingültiges. Nein, ist es nicht, weil wir sind nie neutral, keines ist neutral. Und auch das noch so quantitativ empirischste und technokratischste Projekt ist nicht neutral, sondern mit bestimmten Vorannahmen schon belegt.
Music Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.
Und die Gefahr, weiß die Gefahr, steckt doch in ihr.
Herzlich willkommen zu Music Sociology. Wir machen eine Sonderfolge. Wissenschaft gegen Faschismus nennen wir die. Wir, das heißt heute nur ich, Daniel Kubiak, weil mein Kollege André Knabe, ich habe ein neues Wort gelernt, in Englisch gibt es das Wort Gallivanting, der treibt sich rum. Unter anderem, jetzt wenn die Folge rauskommt am 1. Juni, ist er bei der Sektionstagung der DGS im ländlichen Raum über ländliche Räume in Teterow. Das heißt, ich bin heute alleine, aber dann doch nicht ganz alleine, weil ich habe mir für dieses Thema, über das wir heute sprechen wollen, dann wiederum einen wirklich ganz, ganz tollen Gast eingeladen, Nina Kolleg, Professorin in Potsdam. Hallo Nina.
Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung.
Und auf Nina, ich sag gleich, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, aber vorher muss man dich doch nochmal ganz kurz vorstellen. Wenn man auf deine Homepage geht, auf die Seite der Uni Potsdam, dann sieht man deinen wissenschaftlichen Werdegang und der ist ziemlich beeindruckend. Also promoviert an der FU schon vor längerer Zeit, schon ein paar Jahre her, 16 Jahre, und dann dort eine ganze Weile noch gearbeitet, Juniorprofessorin, glaube ich, oder W1-Professorin war das, dann an eine Professur nach Leipzig und mittlerweile die B3-Professur in Potsdam. Also das ist so der wissenschaftliche Werdegang, aber auch internationale Aufenthalte in Tel Aviv, Jerusalem, Kalifornien und British Columbia, also Kanada. Extrem viele Fachzeitschriften, Artikel, also so der perfekte Lebenslauf sozusagen für eine Wissenschaftlerin. Und wenn man sich die Artikel anguckt, dann geht es ganz, ganz viel. Und das ist auch so ein bisschen ja das, wozu du besonders viel forschst und wie deine Professur auch heißt. Nämlich es geht ganz, ganz viel um Demokratie, Bildung, Jugendliche. So, das sind die Themen, zu denen du so arbeitest.
Ja.
Oder? Das kann man schon
ja.
So.
Ja, kann man so sagen. Soziale Netzwerke noch und soziale Netzwerkanalyse.
Genau, genau. Und das ist auch das, weswegen wir dich gerade ganz, ganz, also zu diesem ganzen wissenschaftlichen Lebenslauf kommt noch hinzu. Du hast auch mal einen Artikel geschrieben zu der Frage, wie man eigentlich Wissenschaftskommunikation betreiben kann. Also wie man eigentlich mit den Forschungsergebnissen auch nochmal rausgehen kann. Das heißt, man kann extrem viele Interviews mit dir beim Deutschlandfunk, im ZDF. Ich habe gesehen auf Instagram, dass du beim MoMA warst und so ein Streitgespräch geführt hast. Die Kollegin, den Namen von der Kollegin weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber es ging um die Frage, nämlich wie eigentlich Social Media sich auf die Gehirne unserer Kinder und die Köpfe unserer Kinder auswirkt. Und da hast du gerade ein Buch, jetzt hätte ich natürlich mich gut vorbereiten müssen und den Titel mir nochmal hier irgendwo hinterlegen lassen sollen.
Der Kampf in den Köpfen, wie TikTok, Instagram und Co. unsere Kinder manipulieren.
Genau, das ist gerade erschienen, jetzt gerade ganz aktuell. Und damit bist du gerade ganz, ganz viel in der Öffentlichkeit unterwegs. Wie funktioniert denn dieser Kampf in den Köpfen? Vielleicht kannst du das ganz kurz sagen. Du bist eine Vertreterin von Nichtverbot. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
Ja, ja, wobei ich finde, dass diese Verbotsdebatte sehr stark am Kern vorbeiführt. Und manchmal habe ich fast den Eindruck, dass sie deswegen sogar geführt wird. Das ist halt so der Grund, weshalb ich gegen ein Verbot bin, weil ich bin für eine ganz starke Regulierung. Ne? Aber ich denke, dass dieses sogenannte Social-Media-Verbot nur eine Farce ist, dass es so gar nicht umsetzbar ist und dass es das auch so gar nicht gibt. Ne? Das sieht man ja auch in Australien. Also fangen wir erstmal schon mal an, was ist denn Social Media? Was soll denn verboten werden? In welchen Jahren soll es verboten? Wie soll es umgesetzt werden? Und dann auch die Frage, führen wir dann Kinder und Jugendliche nicht vielleicht noch viel stärker in die Sucht, wenn sich dann stattdessen diese Light-Version herausbilden, was ja jetzt schon passiert, Insta-Light und so weiter. Also wird das Problem nicht vielleicht sogar noch schlimmer? All diese Fragen sind nicht geklärt. Und überhaupt ist es halt, ja, es ist so ein Schlagwort, es klingt erstmal total prima, aber wenn man sich das mal genau anguckt, dann sieht man, dass da halt nichts dahinter steckt. Und deswegen sage ich ja, dann drehen wir ja die ganze Zeit im heißen Brei herum und finden keine Lösung. Und der Kampf in den Köpfen, der Titel schließt eigentlich sehr gut an das an, was wir heute besprechen, weil es im Endeffekt um die Kämpfe geht, die in den Köpfen von Kindern und Jugendlichen heute geführt werden. Welche Überzeugungen gewinnen wir? An was glauben wir noch in einer Welt, in der wir überflutet werden mit unterschiedlichen Informationen, in der wir nicht mehr unterscheiden können, was jetzt Fakten sind, was Fake News ist, was Manipulation ist, was vielleicht auch durch KI einfach generiert wurde. In dieser Welt finden die Kämpfe um Identität nochmal anders statt. Wir haben uns Identitätsbildung immer sehr, sehr mehrdimensional haben wir uns das schon angeschaut, aber immer nur so sehr auf der Oberfläche von Nationalität zum Beispiel, ja, ländlicher Raum, urbanes Zentrum, von Geschlecht, all diese Themen. Aber heute findet Identitätsbildung ja zunehmend in den sozialen Netzwerken statt. Wie bilden wir unsere Identität? Unsere Identität wird herausgebildet, indem wir uns mit den Blicken der anderen auseinandersetzen. Und diese Blicke sind nicht mehr nur noch unsere Freunde, sondern haben sich einfach so vervielfältigt, ja, weil sie in die sozialen Medien gewandert sind. Und da kommen wir dann eben auch schon zu unserem Thema. Also wie erklären wir uns diesen Rechtsruck? Das hat sicher auch was damit zu tun, dass viele Menschen mittlerweile überzeugt wurden von bestimmten Ideen, von Anti-Gender-Gesprächen, Anti-Migration zum Beispiel, rassistischen Denkweisen, die eben in den sozialen Medien viel erfolgreicher sind, weil sie von den großen Konzern, also Tech-Giganten im Endeffekt, sehr stark gepusht werden. Also das ist ja jetzt keine Verschwörungserzählung, die ich hier verbreite, sondern es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es so ist. Ja. Also genutzt wird vor allem TikTok, Insta und Co., also werden vor allem die Tech-Giganten, die Plattform der Tech-Giganten, und die spielen eben das nach oben, was vor allem extremistisch ist oder auch für die Psyche, für die Gesundheit schädlich sein kann. Also das ist
beziehungsweise verstärken das, ne? Also das ist ja auch der Punkt. Also sie wollen, dass wir dranbleiben. Ja. Das heißt, sie bedienen dann, wenn ich mich einmal entschieden habe, mir diese Anti-Gender-Sachen anzugucken als junger Mensch, dann kriege ich das auch die ganze Zeit zu sehen. Also weil ich sehe es mit meiner Tochter eben auch andersrum. Sie funktioniert eher in den Algorithmen, wo es viel um queere Themen geht, um progressive MusikerInnen. Und das wird ja auch, damit wird sie auch die ganze Zeit bedient. Also wird sie die ganze Zeit sozusagen in die andere Richtung überzeugt. Aber es geht letztendlich für die Tech-Giganten noch immer nur darum, dran zu bleiben. Ne? Ja. Also immer wieder den gleichen Inhalt zu bekommen.
Ja, wobei das ist nicht das Einzige. Diese Hitler-Propaganda zum Beispiel, die erreicht heute vermutlich alle Kinder und Jugendliche. Die werden ja gerade aktuell überspült mit Hitler-Propaganda. Also bei meinen Kindern ist es auch so, dass sie zum Beispiel den Markant ganz toll finden, der wirklich eine tolle Aufklärungsarbeit macht etc. Und dann eben eher Influencer, die eine linksliberale Meinung vertreten und auch was so Körperbilder angeht, gegen Schminken, gegen irgendwelche Diäten. Also meine Kinder würden nie irgend so eine Diät machen und so, sind sehr bewusst, was Ernährung angeht. Also haben sehr, sehr verantwortungsvolles Verhältnis zur Ernährung beispielsweise, was ja oft auch den sozialen Medien nachgesagt wird, dass sie eben sehr stark auch so in Essstörungen führen etc. Aber diese schädlichen Informationen und schädlichen Inhalte und auch extremistische Inhalte, die erreichen alle. Und da wissen wir halt auch nicht, wie der Algorithmus funktioniert. Es funktioniert eben nicht so, dass nur wenn wir uns jetzt, weiß nicht, markant anschauen, dann nur Antirassismus-Sachen bekommen, sondern es funktioniert so, dass wir dann auch immer wieder was von Rechtsextremen zugespielt bekommen. Und ja, das ist schon interessant, dass die Tech-Konzerne da so vorgehen dürfen. Und viele Menschen denken ja, das ist ja, also viele haben noch so das Bild, dass es einfach nur die bestehende Meinung sehr stark verstärkt, was ja schon schlimm genug ist, weil es heißt dann im Umkehrschluss, dass Polarisierung zunimmt. Aber was wir auch sehen, ist, dass eben die extremistischen Menschenhass, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit solche Inhalte auch bei linksliberalen Nutzern schneller nach oben gespült werden und häufiger gezeigt werden. Ja.
Und deine Antwort ist eben nicht Verbot für Jugendliche. Ich finde auch sehr schön, dass du auch in Interviews immer wieder darauf eingegangen bist, zu sagen, es ist genauso gefährlich für Erwachsene. Also manchmal habe ich das Gefühl, Ü50 Menschen sind fast noch gefährlicher, noch gefährdeter im Internet manchmal als Kinder, wobei die natürlich eben als Kinder das noch nicht selber erlebt haben. Sondern deine Antwort ist eigentlich starke Regulierung der Plattformen selbst.
Ja, das ist die einzige Chance, die ich sehe.
Ja.
Die einzige Chance, die ich sehe. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber das Beispiel aus Rhein zeigt ja jetzt auch, dass sich meine Vermutung extrem bestätigt.
Mhm.
Also in Australien geht es ja so nach hinten los mit diesem Social-Media-Verbot.
Mhm.
Man muss sich das einfach auch mal logisch anschauen. Es klingt irgendwie so einfach, ja, wir sagen jetzt, wir verbieten es wie Alkohol in den ersten Lebensjahren und danach sind sie ja schon reif genug und können selber entscheiden, ja. Das klingt ja jetzt erstmal irgendwie logisch. Aber erstens, bei Alkohol funktioniert es auch schon nicht, muss man auch mal sagen. Und zweitens lässt es sich aber mit Alkohol gar nicht vergleichen, weil es ganz anders funktioniert. Und was wir erreichen wollen, ist ja erstens, dass der Erhalt unserer Demokratie natürlich.
Mhm.
Dafür heißt auch, dass wir nicht noch weiter Polarisierung pushen. Wir wollen aber auch verhindern, dass menschenfeindliche Informationen so über die Gesellschaft gespült werden. Und das schaffen wir nicht mit so einem Social-Media-Verbot. Also wenn man sich das mal anschaut, es werden ja nur einzelne Plattformen rausgesucht. Und da wurde dann diese Altersbegrenzung eingeführt, die schon nicht funktioniert in Australien. Die nutzen es ja einfach weiter. Das ist der eine Punkt. Aber der zweite Punkt ist, wenn es funktionieren würde, dann würden die Plattformen aber ganz schnell eine neue Plattform haben, auf der sie dann eben weitermachen, ihr Spiel spielen. Mhm. Und in Australien zum Beispiel sind ja auch nur Plattformen von diesem Social-Media-Verbot in dieses Social-Media-Verbot eingeschlossen, die gar nicht mal die gefährlichsten sind, was zumindest so Pädokriminelle und so angeht. Mhm. Also Discord, Roblox, die arbeiten ja auch mit Social-Media-Elementen und die haben eben ja diese schlimmen Fälle von Pädokriminalität etc. hervorgebracht. Und da ist noch nicht mal die Debatte, ob die verboten werden sollen. Ja, mhm. Bei WhatsApp gibt es so ein bisschen die Debatte. Da gibt die Forschung, also werden wir auch bald ein Paper zu veröffentlichen, da gibt die Forschung aber auch so nicht viel her. Also dass WhatsApp jetzt wirklich schädlich wirkt. Also all diese Debatte, man muss sich erstmal einigen, was ist denn überhaupt Social Media, was fällt da rein? Und solange das nicht geklärt ist, braucht man auch nicht vom Social Media Verbot zu sprechen und sich überlegen, wie man es umsetzt, weil dann ist schon die Idee an sich am ersten Punkt, da braucht man auch nicht so eine Alters-App, braucht man die ganzen Gelder überhaupt nicht in sowas reinstecken. Die Gelder, wir brauchen sie so dringend für wichtige Sachen. Also die Energie, die Zeit, das Geld ist verpufft mit so einem Verbot und deswegen bin ich dagegen. Und was ich immer noch nicht verstehe ist, sobald man gegen ein Social-Media-Verbot ist, wird man gleich in diese Schublade gesteckt, dass man es verharmlost, was auf Social Media passiert. Und dass man zu den ganz Schlimmen und dass man will, dass die Kinder mit Hitlerbildern überspült werden. Ja. Und wenn ich dann sage, nein, ich will genau das verhindern, ich glaube halt, ein Social-Media-Verbot verhindert es nicht, sondern die Plattformen müssen reguliert werden und dafür gibt es Instrumente, die wir wirklich knallhart durchsetzen können. Sobald man das sagt, sagen die Vertreter dann, ja, gegen die Plattform kommt man doch gar nicht an, so ein Elon Musk ist doch einfach viel zu stark, da kommen wir doch gar nicht gegen an. Und dann schlackern mir wirklich die Ohren an, denn haben wir es eh schon aufgegeben.
Genau, haben wir es schon aufgegeben. Vielleicht ist das ein guter Übergang zu dem Thema, weshalb ich dich eingeladen habe. Und zwar ist es ja so, vom 1. Juni bis 7. Juni findet die Aktionswoche Wissenschaft gegen Faschismus statt. Das wird organisiert vor allen Dingen von ziemlich aktiven Studierenden, aber auch unterstützt von relativ vielen ProfessorInnen. Also Rahel Jergi ist dabei, Robin Silikatis ist dabei, es gibt jetzt auch Veranstaltungen mit Naika Forotan, die quasi lange Zeit die Direktorin von dem Institut war, an dem ich arbeite. Also da findet ganz, ganz viel statt und ich zum Beispiel lehre nicht mehr. Deshalb war es, und vieles von diesen Aktionen sollte irgendwie in Lehre eingebunden sein. Und dann habe ich gedacht, okay, weil ich nicht mehr lehre, dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen und habe gedacht, ich habe hier diesen Podcast, wir machen jetzt einfach eine Folge dazu und die kommt dann am 1. Juni raus und dann kann man sozusagen uns mal da zuhören, wie wir darüber denken, wie autoritäre Politik, der Aufstieg von rechtsextremen und faschistischen Parteien Wissenschaft gefährdet. Und dann haben wir überlegt, wen laden wir ein? Und dann bin ich tatsächlich über einen Social-Media-Post auf dich gekommen. Den würde ich nämlich gerne mal vorlesen, weil ich ihn tatsächlich ziemlich, den fand ich ziemlich gut, weil es etwas ist, was mich auch umtreibt. Ich lese ihn einfach mal kurz vor.
Mhm.
also auf LinkedIn hast du das veröffentlicht, oder ich habe es auf LinkedIn gefunden, vielleicht hast du es auch woanders veröffentlicht, aber auf LinkedIn hast du geschrieben, im Tagesspiegel habe ich im Interview mit dem Extremismusforscher Gideon Bortsch gelesen, über das ich seitdem viel nachdenke. Er argumentiert, dass das gesellschaftliche Stigma der AfD-Wahl deutlich geschmolzen sei, obwohl sich die Partei gleichzeitig immer weiter radikalisiert. Da geht es jetzt um Brandenburg. Bortsch verweist unter anderem auf einen Instagram-Beitrag des Brandenburger AfD-Abgeordneten Dominik Kaufner, der am 8. Mai 45, der den 8. Mai 45 nicht als Tag der Befreiung, sondern als Tag der Vernichtung bezeichnete, eine Form der Radikalisierung, die bislang vor allem aus neonazistischen Milieus bekannt gewesen sei. Gleichzeitig setzen Vertreter der AfD inzwischen längst auch in zentralen Institutionen politischer Bildung Kaufner gehört etwa dem Kuratorium der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung an. Du arbeitest in Brandenburg, ich lebe in Brandenburg, also da haben wir beide auch einen Bezug zu.
Ja, und ich jetzt bin kam, auch in diesem Gremium auch drin.
Als bist du auch drin, ja, okay. Und jetzt kommt ein Punkt, der, den ich nämlich auch spüre. Besonders nachdenklich macht mich dabei, wie vorsichtig viele inzwischen auch im Wissenschaftssystem formulieren. Zunehmend entsteht der Eindruck, dass öffentliche Positionierungen stärker unter Rechtfertigungsdruck geraten. Vielleicht tragen dazu auch die persönlichen Anfeindungen und Hassnachrichten bei, die viele Wissenschaftler, also du genderst hier nicht, ich hätte jetzt WissenschaftlerInnen, inzwischen regelmäßig erreichen. Mhm. Inzwischen sogar selbst auf Plattformen wie LinkedIn. Und das hat mich angesprochen, weil nämlich auch im Zuge dieser Vorbereitung der Aktionswoche gegen Faschismus man immer wieder auf viele Kolleginnen stößt, die sagen, ja, aber sollten wir uns daran wirklich beteiligen? Ist das nicht unwissenschaftlich, das zu tun, sich da politisch zu positionieren? Und ich mich immer so ein bisschen gefragt habe, was ist denn da unser Wissenschaftsverständnis, wenn wir Angst haben, uns zu positionieren für demokratische Haltungen im Wissenschaftssystem? Genau, und also vielleicht kannst du noch mal sagen, warum hast du diesen Post geschrieben oder das?
Ja, es bewegt mich schon. Also ich bin auch im Kuratorium der Landeszentrale, muss man dazu sagen. Ne? Und das bewegt mich natürlich schon, dass wir da jetzt ganz normal mit eben Personen nebeneinander sitzen, die rechtsextrem sind und das auch gar nicht mehr bestreiten. Und was mich halt beunruhigt, also in Brandenburg, es gibt ja schon sehr viele Wissenschaftler, die sich klar positionieren, gerade unter Wissenschaftlern, aber zunehmend auch Wissenschaftler, die sich zurückziehen und nicht mehr positionieren. Und oft argumentieren sie dann, dass sie politisch neutral sein müssen. Ja, also so parteipolitische Neutralität ist schon gut für Wissenschaftler. Ne? Ja. Würde von mir auch sagen, dass ich parteipolitisch neutral bin. Ich gehöre keiner Partei an und bin auch nicht in einer Partei zuzuordnen. Aber neutral, diese Neutralität wissen wir ja schon lange, dass es die nicht gibt. Also gerade Wissenschaft ist nie neutral. Und noch dazu sind wir als Beamte auch verpflichtet, uns aktiv für den Erhalt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung einzusetzen, sofern es gefährdet ist. Und das finde ich schon gruselig, dass sich da viele zurückhalten und viele auch schon nicht mehr äußern wollen. Und mittlerweile viele auch sagen, dass sie auf keinen Fall mehr, ja, auch in den sozialen Medien reagieren wollen auf solche Dinge, beziehungsweise auch schon, also WhatsApp da auch mit inbegriffen, beziehungsweise auch schon so in Gremien arbeiten, sich da zurückhalten und nicht positionieren. Das kommt mir oft schon so wie so ein vorauseilender Gehorsam vor, dass eben Wissenschaft nicht mehr als fünfte Gewalt verstanden wird, weil das können wir jetzt auch nochmal diskutieren. Wissenschaft ist ja im Endeffekt nicht die neutrale Instanz, die einfach nur neutrales, angeblich objektives Wissen bereitstellt. Geht gar nicht. Also diesen Anspruch könnte sie gar nicht erfüllen. Ne? Sondern Wissenschaft ist ja auch eine fünfte Gewalt, weil sie eben Wissen für politische Entscheidungen bereitstellt, Risiken auch sichtbar macht und Fehlentwicklung früh erkennt und Regierung eben auch und die Öffentlichkeit mit Evidenz konfrontiert. Das heißt nicht, dass man wettern soll und für die Wahl zum Beispiel einer bestimmten Partei, aber schon auf bestimmte Risiken aufmerksam machen soll. Und dazu gehört eben auch die Demokratieforschung. Und wir beide sind ja nun in Themen, in Fächern unterwegs, die ganz nah da dran sind. Ne? Also alle Sozialwissenschaften sind ja ganz nah da dran und auch die Psychologie ist ganz nah da dran. Und deswegen als fünfte Gewalt müsste sie das eigentlich ernst nehmen.
Ja. Also ich finde auch dieses, was mich sehr umtreibt, ist zum Beispiel, ne, wenn du hast jetzt von Neutralität gesprochen und das wird ja auch immer wieder dieses Neutralitätsgebot ins Spiel gebracht. Und das war tatsächlich auch, also es gab so eine Veranstaltung, wo dann überlegt wurde, wie gestalten wir diese, also wurden Leute eingeladen, es wurde darüber gesprochen, wie kann man diese Aktionswoche gestalten. Und dann kam auch dieses Neutralitätsgebot wieder. Wir müssen doch neutral sein. Ja. Und ich weiß immer gar nicht ganz genau, worauf sich das in Bezug der Wissenschaft bezieht. In der politischen Bildung und auch in der Schulbildung gibt es ja diesen Beutelsbacher Konsens, auf den sich oft bezogen wird. Und wenn man den aber liest, dann geht es ja nicht um Neutralität, sondern eigentlich, wenn man es sich ganz genau anguckt, geht es um Multiperspektivität. Hm. Also es geht darum, dass Bildung viele verschiedene Perspektiven aufzeigen soll und die SchülerInnen, in unserem Fall wären es Studierende, eben nicht überwältigen soll mit einer Position. Also das ist ja eigentlich das, was uns verlangt wird. Aber von uns wird nicht verlangt, neutral zu sein, sondern genauso wie du gerade gesagt hast, wir sind nicht neutral gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern ganz im Gegenteil, der sind wir verpflichtet. Und da habe ich das Gefühl, dass das auch in wissenschaftlichen Kreisen immer noch falsch verstanden wird, dass Neutralität bedeuten muss, sich gar nicht zu äußern.
Ja, diese Begriffe Neutralität und auch Objektivität, die sind ja nicht einzuhalten. Alleine schon die Themen, die wir auswählen, sind nicht neutral gewählt. Also alles ist geprägt. Es ist dahingehend schon auch eine wichtige Auseinandersetzung, als dass ich, und ich finde auch, dass Wissenschaft hier auch mal selbstkritischer diskutieren muss, weil Wissenschaft natürlich auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber hat, gerade wenn wir auch über Steuergelder und öffentliche Mittel finanziert werden. Und es ist, finde ich, teilweise, ja, dass der Aktivismus und Wissenschaft nicht genug voneinander unterschieden werden. Also ich habe nichts dagegen, dass Wissenschaftler auch Aktivisten sind. Aber das muss man schon auch voneinander trennen. Mhm. Weil wenn ich als Wissenschaftlerin tätig bin, dann kann ich nicht nur meine eigenen Thesen bestätigen. Ein Beispiel, Social-Media-Verbote, haben wir drüber gesprochen, ja. Wenn ich jetzt eine Studie dazu durchführe, dann kann ich die nicht extra so ansetzen, dass am Ende ich Recht habe, nur damit ich Recht habe. Aber es geht nicht um mich und um Recht haben, sondern es geht darum, um wissenschaftliche Evidenz. Und es wird aber so zunehmend getan in der Wissenschaft, dass hier die Projekte schon so angelegt werden. Gerade im Bereich Social Media fällt mir das auch so auf. Und auch bei den Personen, die Gegner sind vom Social Media Verbot und vom Handyverbot. Die legen die Studien schon so an, dass man vorher schon weiß, dass ein Handyverbot sich als nicht so zielführend erweist. Und andersherum, also Jonathan Haidt ist ja auch so ein gutes Beispiel, der konstruiert sich das ja alles schon selbst. Auch in Deutschland, ne? Und das ist das eine, dass eben Wissenschaft oft so angelegt ist, dass sie nur die eigene Meinung und den eigenen Ego dann im Endeffekt auch unterstützen soll und dass Wissenschaftler wenig offen darüber diskutieren, wo sie dann vielleicht auch mal falsch lagen, aber das gehört zur Wissenschaft dazu. Und das zweite ist, dass es oft mit Aktivismus vermischt wird. Und ich glaube, wenn es der Wissenschaft gelingt und auch dem Journalismus, also beim Journalismus sehe ich das noch viel extremer, da solche Dinge auch kritischer zu diskutieren und kritischer mit Wissenschaft umzugehen und nicht immer nur diese platten Ja-Nein-Entweder-Oder-Diskussionen zu führen, dass wir da schon einen Schritt vorankommen, weil wir dann auch wieder mehr an Glaubwürdigkeit gewinnen. Also ich denke, dass wir auch als Wissenschaftler da mal ein bisschen selbstkritischer schauen müssen. Also dass es Quatsch ist zu sagen, alle müssen jetzt neutral sein. Nein, und klar, wir müssen uns aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen und für Menschenrechte, für die Menschenwürde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es darf nie wieder was passieren, was bei uns in der Geschichte passiert ist. Und da müssen wir aktiv uns für einsetzen. Und mich erschreckt es, dass viele das nicht tun. Im Umkehrschluss denke ich aber auch, dass viele Wissenschaftler schon mit so einer Selbstverständlichkeit, weil Wissenschaft eben lange Zeit als gültig galt, einfach nur, weil es Wissenschaft ist. Und nur, weil es ein wissenschaftliches Projekt ist, gilt es dann als etwas Objektives und Allgemeingültiges. Nein, ist es nicht, weil wir sind nie neutral. Keines ist neutral. Und auch das noch so quantitativ empirischste und technokratischste Projekt ist nicht neutral, sondern mit bestimmten Vorannahmen schon belegt.
Ja. Ich meine, was ja Wissenschaft vor allen Dingen macht, und ich glaube, das ist das, was in der Öffentlichkeit so wenig sichtbar wird, ist, dass es ja diesen Diskurs in den wissenschaftlichen Fachgesellschaften ja oft gibt. Also zumindest kann ich das für mein Fach Sozialwissenschaften bestätigen, wir streiten uns eigentlich die ganze Zeit über alle möglichen Fragen und manchmal ja bis ins Detail, also ob man halt irgendeine Fragebogen, ne, also okay. Ne, wir arbeiten, ich bin ja eher qualitativer Sozialforscher, aber wenn Leute mit quantitativer Sozialforschung arbeiten, dann ist ja der Streit darum, wie die Frage formuliert wird, manchmal wochenlang. Ja, und da geht es um kleinste Wörter und diese ganzen internen Wissenschaftsdiskurse finden statt. Und dann haben wir aber natürlich auch, und das ist vielleicht auch eine Frage von Wissenschaftskommunikation, habe ich schon das Gefühl, also ich komme ja viel aus der Migrationsforschung, dass bestimmte Wissenschaftspositionen auch sehr, sehr beliebt sind für den öffentlichen Diskurs, weil sie zum Beispiel Positionen bestätigen. Also in der Migrationsforschung ist eigentlich, gibt es einen relativ starken Konsens zum Beispiel darüber, dass eine gesellschaftliche Integration, wenn man diesen Begriff noch verwenden will, ist eine Frage von Zeit und wir können eigentlich in sehr vielen wissenschaftlichen Studien zeigen, dass das über die Zeit oft gut gelingt, über die Integration in den Arbeitsmarkt, über Bildungsintegration und so weiter, migrierte Menschen auch irgendwann zur Teilhabe der Gesellschaft beitragen, also teilhaben und beitragen können. Es gibt aber natürlich immer WissenschaftlerInnen, die Studien gemacht haben, wo irgendwas anderes herausgekommen ist. Die finden manchmal aber oft große öffentliche Aufmerksamkeit. Also das ist ja dann auch nochmal was. Und die internen Diskurse finden ja trotzdem statt. Also ich kenne die Diskurse dann alle, ne? Und die werden aber manchmal nicht so sichtbar für die Allgemeinheit auch. Also da muss sich ja die Wissenschaftlerschaft auch mal ein bisschen davor schützen, dass sie so vereinnahmt wird von außen, oder?
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Diskussion, eine Debatte, die wir auch führen müssen. Und zwar gemeinsam mit den Medien führen müssen, weil die Medien bringen das auch noch so auf die Spitze, indem sie ja auch viele falsche Dinge so wie eine Selbstverständlichkeit posten. Also die sind ja auch schon teilweise auf dem Pfad zur Desinformation. Und damit meine ich auch Zeitschriften wie zum Beispiel die Zeit, die dann Aussagen, die einfach schlichtweg falsch sind, einfach so posten und keine Gegendarstellung dazu zulassen. Oder
die Gegendarstellung ist dann oft sehr klein. Drei Wochen später irgendwo.
Ja, und auch nicht so wirklich als Gegendarstellung, ne? Ja. Also, oder als Leserbrief oder irgendwie sowas, ne? Ich weiß nicht, wer alles Leserbriefe liest, aber sowas, ja. Und ich finde es wirklich, wirklich schwierig. Also, wir hatten es ja jetzt in der Jugendforschung, dass es eben diese Kritik daran gab, dass teilweise eben Daten von einigen Kollegen nicht nachvollziehbar waren und Analysen auch nicht nachvollziehbar waren, etc. Und man nicht so ganz weiß, wie das zustande kommt, aber die Studienautoren da eben sich auch geweigert haben, also auch ein renommierter Professor aus Süddeutschland, sich geweigert haben, da eben zu Stellung zu beziehen, wie sowas zustande kommen kann. Mhm. Und sowas ist schwierig, aber ich bin froh, dass diese Debatte erstmal entstanden ist, weil wir jetzt nämlich viel kritischer in diesen Diskurs gehen können. Gerade in unseren Bereichen, wo es ja auch sehr stark um Bildung geht und Rechtsextremismus, habe ich oft auch das Gefühl, dass die Presse lieber Leute fragt, die sich gar nicht auskennen. Ich meine, das ist nochmal ein anderes Problem wahrscheinlich als hier. Wissenschaftler halten sich zunehmend zurück und trauen sich nicht und dann sprießen halt irgendwelche selbsternannten Forscher aus dem Boden, die das Fach nie studiert haben und sich auch sonst nie irgendwie substanziell weiterqualifiziert haben, als nur mit der Aussage, dass sie selber Kinder haben zum Beispiel oder selbst schon mal in der Schule waren oder schon auch einen rechtsextremen Nachbarn haben oder irgendwie sowas. Und schwupps sind sie als Experten und Forscher etabliert. Sowas würde nie passieren in anderen Feldern. Wenn ich jetzt sage, oh, ich habe mir ein Atomkraftwerk angeschaut, ich mache jetzt mal eine Studie dazu und gehe dann damit an die Presse, hier, ich habe eine Studie zur Atomkraft gemacht, dann würde keiner darüber berichten, weil sie sich denken würden, was hat der Nina Kolleg über Atomkraft zu sagen? Ihr fehlt doch die Qualifikation. Ja, aber wenn jemand das macht zu einem anderen Thema, zu einem gesellschaftlichen Thema oder einem bildungsbezogenen Thema, dann geht es, ne? Also da ist so eine Schieflage gerade entstanden in der öffentlichen Berichterstattung, die wirklich schwierig ist, auch für die Zukunft der Demokratie, weil wir brauchen die fünfte Gewalt, wir brauchen eine funktionierende Wissenschaft, die Wissenschaftsfreiheit hat, der auch vertraut werden kann. Ja, und der vertraut werden kann, weil sie eben auch selbstkritisch mit ihrer eigenen Forschung und ihren eigenen Daten umgeht.
Ja.
Und das geht zunehmend verloren, weil Wissenschaft und Medien, auch Buchpublikationen, by the way, funktionieren zunehmend wie Social Media. Einfach knallhart irgendwas raushauen, was irgendwie zuspitzt, und dann bekommt man Aufmerksamkeit. Da geht es nicht mehr um ein Kenntnisinteresse oft, ne?
Ja,
und dann kann, also von dem Hintergrund kann ich dann schon auch wieder Kollegen verstehen, die sich da jetzt auch zunehmend zurückziehen, weil sie da eben auch sehen, dass sich die Wissenschaft zunehmend von ihren eigenen Idealen dann distanziert. Und ja, ich glaube, in der qualitativen Forschung übrigens ist es noch ein bisschen anders. Ich glaube, da sind Menschen noch stärker dazu bereit, sich zu positionieren, weil die qualitative Forschung gar nicht, überhaupt noch nicht mal einen Ansatz in den Anspruch hat, neutral zu sein, ne?
Genau, oder zumindest, genau, zumindest können wir immer, wir beschreiben Fälle, ne? Und wir beschreiben, wir können uns mal, wir können sagen, naja, es ist nicht repräsentativ, was wir gemacht haben, und wir arbeiten sehr stark an der Theorie entlang, und wir können immer Fälle beschreiben und anhand der Fälle eben Theorien erarbeiten, aber wir haben eben nicht die großen Datensätze. Aber vielleicht ist Fälle auch ein guter Übergang, weil wir haben uns ja auch noch einen Song überlegt. Der kommt jetzt sehr spät, aber so ist das halt. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel gesprochen. Und zwar habe ich dir vorgeschlagen, dass wir den einen Song von Herbert Grönemeyer nehmen. Der ist von 2018 und der heißt Fall der Fälle. Wir spielen den jetzt hier mal ein.
Es ist ein Transit, eine Szene, die oft zieht. Ein Bodensatz, der nie schläft. Es ist ein Virus, der sich in die Gehirne fräst, der sie versucht, der sie beleckt. Es wird laut gedacht, alles ist erlaubt. Es lallt und hallt von überall. Jeder Geisteskrampf wird ganz einfach mal gesagt. Es wird gejagt, ohne Moral. Sie verschiebt ihre Grenzen, sie bewacht den Übergang, belauert die Signale, dass ihre Seele nicht erkrankt. Sie untermauert ihren Glauben, findet im Widerstand, im wirren Hatz und Hassgewühl. Es bräunt die Wut, es dünkelt, der kleine Mob macht rein. Es ist die Angst, die glaubt, sauber muss es sein und immer brenzlig und gemein. Sie verschiebt ihre Grenzen, sie bewacht den Übergang, belauert die Gedanken, dass ihre Seele nicht erkrankt. Sie untermauert ihren Glauben, findet im Widerstand, im wirren Hetz- und Hassgewühl. Oh. Fall der Fälle, es ist wie's scheint, steht an der Schnelle und mischt sich ein. Ganz ruhig, Fall der Fälle, nichts ist neu. Und die Gefahr, weiß die Gefahr, steckt doch in ihr.
Und wir haben jetzt, wir haben jetzt eine Textzeile genommen, und ich würde die jetzt auch nochmal vorlesen, damit das einfach mal für uns so klar ist, weil ich habe gedacht, wenn man das Wort Sie in diesem Song durch Wissenschaft ersetzt oder die Wissenschaft da reindenkt, dann hat der Song ist von 2018, dann hat Herbert Grönemeyer doch einen Song gemacht, der vielleicht auch Wissenschaft beschreiben könnte, wie sie sich positioniert in so einem autoritären Umbau der Gesellschaft. Also ja, nee, er sagt ja, es ist ein Transit, eine Szene, die aufzieht, ein Bodensatz, der nie schläft. Also dann geht er darauf ein, dass die ganze Frage von, wie gut ist Nationalsozialismus aufgearbeitet, es ist ein Virus, der sich in die Gehirne frisst, der sie versucht, der sie belegt. Es wird laut gedacht, alles ist erlaubt, es lallt und hallt von überall. Jeder Geisteskrampf wird ganz einfach mal gesagt, es wird gejagt ohne Moral. Also das ist so der erste Teil des Songs. Und das ist ja, glaube ich, gerade das, was wir auch gerade so ein bisschen besprochen haben. Ne? Also wir als Wissenschaft müssten eigentlich diesen, jeder kann einfach irgendwas sagen, jeden Geisteskrampf, jede Gedanken einfach mal so nennen, und dann ist das Position oder Meinung, das ist, da sagt er ja, das ist so eine Realitätsbeschreibung, die er da macht.
Hm, ja. Ja, total. Also ein Fall der Fälle beschreibt eben nicht nur den Faschismus selbst, sondern den Moment davor, in dem wir im Endeffekt gerade stecken. Genau. Also hoffen wir mal nicht, dass er weitergeht, aber so eine schleichende Normalisierung von Hass, Enthemmung und autoritärem Denken, da stecken wir mittendrin. Das ist schon an einem weiten Punkt, ne? Und diese Figur im Song, die steht ja erstmal für diejenigen, die sich trotzdem einmischen und demokratische Grenzen verteidigen.
Genau, das kommt ja in der nächsten Textzeile. Und da habe ich wirklich gedacht, wenn man jetzt Wissenschaft einsetzt, sie verschiebt nie ihre Grenzen, sie bewacht den Übergang, belauert die Signale, dass ihre Seele nicht erkrankt, sie untermauert ihren Glauben, findet den Widerstand im wirren Hetz- und Hassgefühl. Wo ich so dachte, ja, das könnte doch genau die Rolle von Wissenschaft sein. Also genau aufzupassen, dass man diesen Übergang als Gesellschaft nicht macht.
Genau, und da wissen wir aber auch schon, aus dem Nationalsozialismus wissen wir, aber auch aus der heutigen Zeit, dass es einigen Wissenschaftlern, dass viele Wissenschaftler das auch tun. Das würde ich auch heute so sehen, aber viele eben auch nicht. Und wir wissen ja, dass damals eben während des Nationalsozialismus sich sehr viele Wissenschaftler dann allein nur noch auf ihren Erfolg fokussiert haben. Also der eigene Erfolg war das Einzige, was dann im Endeffekt gezählt hat und sich dann eben auch auf die Seite der Nazis geschlagen haben und dadurch eben auch die Forschung geändert haben. Das heißt, es wurde dann über Eugenik geforscht, in der Bildungsforschung dominierten autoritäre Erziehungskonzepte. Das sind übrigens auch Themen. Die Zeit publiziert ja zum Thema Erziehung fast nur noch autoritäre Artikel, ne, die aus einem extrem autoritären Erziehungsverständnis hervorgehen und sehr stark auch schon erinnern an das, was damals Johanna Hara, das war, Johanna Hara war die NS-Ideologin, Kinderärztin, die mit ihrem Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind eben ein Buch geschrieben hat, das als Grundlage, als Erziehungsratgeber des Nationalsozialismus galt. Und eben genau dieses, dass Bindung unterbrochen werden soll, um eben Menschen auch hart zu machen, um sie gar nicht erst in die Versuchung zu führen, dass sie sich auf Liebe verlassen können und zurücklehnen können, sondern direkt eben anzutrainieren, dass sie später als harte Soldaten dann auch in den Krieg gehen. Und all diese Dinge, muss ich sagen, das sieht man jetzt auch schon sehr stark, dass das eben kommt, also Eugenik jetzt nicht, aber so bestimmte, gerade in den Sozialwissenschaften, dass sich so bestimmte Forschungszweige jetzt schon durchsetzen. Also ich sehe es jetzt eben in der Erziehungswissenschaft, wo wir doch eigentlich, das wissen wir ja aus internationalen Studien, es ist belegt, wie wichtig Bindung ist, das Leben lang, aber in den ersten Jahren ganz besonders. Und zwar nicht nur aus einem einhornrosa Weltbestreben heraus und so dieses Klischee in Watte packen. Nein, Kinder, die eine sichere Bindung erfahren haben, sind später resilienter, sind gesünder, haben weniger Depressionen etc. und sind auch später erfolgreicher im Job und arbeiten mehr und sind stabiler, also auch alleine aus dem ökonomischen Interesse, wenn man es so sieht. Aber das jetzt aktuell eben sehr stark zieht, diese bindungsfeindlichen Aussagen bis hin zu Gerald Hüther, der sich jetzt als in den sozialen Medien breit macht und gegen die Bestseller Wetter, die eben gerade die Bindungstheorie sehr stark hervorheben. Und ich finde, das sind alles schon so Zeichen, die in diese Richtung gehen und die auch nicht diskutiert werden kritisch. Also wenn du daran denkst, so, wir wissen noch aus der internationalen Forschung, es ist so breit belegt, dass es so nicht stimmt, dass wir den Kindern nachhaltig damit schaden, wenn sie keine sichere Bindung erfahren. Mhm.
Es ist eigentlich auch teilweise wirklich irre, ne? Also das ist wie so ein gesellschaftlicher Selbstbetrug. Also wir haben jetzt in Europa und Nordamerika irgendwie 80 Jahre relativ freie Gesellschaften mit vor allen Dingen einer freien Wissenschaft. Und deswegen haben wir diese Langzeitstudien ja auch nur, weil wir überhaupt die Möglichkeit hatten, über lange Zeit solche Dinge wirklich beobachten zu können, weil es nicht unterbrochen war von Diktaturen oder Ähnlichem. Und jetzt haben wir diese Ergebnisse und trotzdem gibt es irgendwie so einen gesellschaftlichen so einen Rückschritt. Das ist ja dann, also wenn man in diesem Wissenschaftssystem sich befindet, dann steht man ja auch manchmal mit offenem Mund da und fragt sich, wie kann das sein? Also vielleicht haben wir noch nie so viel Wissen wie heute darüber, was gut ist für Gesellschaft, und gleichzeitig sind wir trotzdem wieder bereit, diesen, also jetzt nicht wir, aber als Gesellschaft irgendwie diesen Rückschritt zu gehen.
Ja, und ich denke, ein Grund wirklich, der liegt auch darin, dass Aktivismus eben nicht Wissenschaft ist. Also das, wie man das trennt. Und das ist eine große Schwierigkeit, weil sobald wir eben große Ungerechtigkeiten sehen in der Wissenschaft, auch jetzt zum Beispiel ein anderes, in Anführungszeichen neutraleres Thema, wie Bildungsungleichheiten, das ist nicht neutral, wissen wir. Aber wie stark sich eben Wissenschaftler auch darüber ärgern, dass unser Bildungssystem immer noch so ungerecht ist. Aber Aktivismus und wie wichtig das ist, dass sich da Wissenschaftler auch zu äußern. Ja, aber wie andere dann wiederum wegschwappen und dann ja eine andere Perspektive einnehmen, nur weil sie in den Verdacht geraten könnten, zu aktivistisch zu sein. Mhm. Und dann beispielsweise neoliberale Perspektiven vertreten oder eben Perspektiven, ja, man soll halt viel stärker die schon bevorzugten Kinder fördern.
Das mit dem Aktivismus, das treibt mich auch um. Und ich, also weil ich würde mich sozusagen außerhalb meines Jobs auch, also ne, ich bin auch keiner Partei zugehörig, aber ich will Gesellschaft, ich möchte, dass die Erkenntnisse, die ich aus meiner Wissenschaft habe, auch irgendwie zu gesellschaftlicher Veränderung führen können. Ja. Also zu einer Gesellschaft, die ich irgendwie als eine bessere, also eine gute Gesellschaft bezeichnen würde. Mhm. Und meine Erfahrung jetzt aus der Migrationsforschung vor allen Dingen, aber auch aus der Ostdeutschlandforschung ist, das Gehör der Ergebnisse von dem, was wir so machen, in politischen Zusammenhängen, also in Ministerien zum Beispiel, wir werden nicht viel gehört. Also weil sozusagen unsere Antworten auf eine gute Gesellschaft sind oft relativ lang. Also ne, habe ich gerade gesagt, Integrationsmechanismen sind langfristige Prozesse, die bringen keinen schnellen politischen Erfolg, und das ist mein Gefühl, deswegen sind sie auch in politischen Kontexten nicht so gern gesehen. Bildung ja vielleicht ganz ähnlich, also eine tatsächliche Bildungsreform, in der Beziehungsarbeit und Bindungsarbeit in der Schule wirklich gefördert werden kann, wird keinen schnellen politischen Erfolg bringen. Das ist, da müssen LehrerInnen weitergebildet werden, da müssen Schulen umgebaut werden, da müssen Klassen verkleinert werden. Ich erinnere mich, ich habe auch in einem Bildungsprojekt gearbeitet, Bildungsarbeit im Umbruch. Und ich erinnere mich, dass wir einen Lehrer in Kreuzberg interviewt hatten und der meinte dann, dass er nach Finnland geschickt wurde und der sollte sich in Finnland angucken, wie gute Bildung funktioniert. Und der hat das Interview bei uns eigentlich genutzt, um sich die ganze Zeit aufzuregen. Er hat gesagt, ich war in Finnland, da sind 14 Kids in einer Klasse. Wenn ich hier in Kreuzberg 14 Kids in einer Klasse habe, dann mache ich allein schon deswegen bessere Bildung. Er hat aber fast 30. So, und der ist halt irgendwie in einem Stadtteil, in dem viel los ist, und er meinte zu uns, wenn ich am Ende des Tages irgendwie Leute davon abgehalten habe zu dealen, dann war der Tag erfolgreich. Also über Chemie denkt er manchmal dann gar nicht nach. Es werden Strukturveränderungen, die dort stattfinden können, aber die sind da politisch irgendwie nicht so gut umsetzbar. Und deswegen habe ich manchmal, also worauf ich hinaus will, ist, deswegen habe ich manchmal das Gefühl, als Wissenschaftler haben wir manchmal auch nur diesen öffentlich-aktivistischen Part, weil wir so wenig in Politik gehört werden. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei dir anders, aber das ist das, was ich auch sehr oft so erlebe. Also ich war oft im Bundeskanzleramt jetzt bei der letzten Regierung, bei der Ostbeauftragten, und habe da immer wieder gesagt, was ich denke, wie es anders sein sollte. Ich habe gesagt, ihr müsst die Migrationsgesellschaft in Ostdeutschland stärker im Blick nehmen, und auf den nächsten Podien saßen dann wieder keine Vertreterinnen der Migrationsgesellschaft von Sachsen-Anhalt, obwohl sie in Halle eine Veranstaltung machen zum Thema Zukunft der Gesellschaft. Und dann sitzt keine Person aus der Migrationsgesellschaft auf dem Podium. So, und da redet man jahrelang auf die Leute ein und es kommt aber nichts.
Das ist eine Sache, da müssen wir uns eher mal demokratietheoretisch. Also mein Eindruck ist schon, dass uns sehr viel zugehört wird. Ja. Das ist mein Eindruck, dass wir als Wissenschaftler sehr stark gefragt werden, auch so manchmal in Punkten, wo ich denke, also für manche Punkte brauchen wir auch keine Evidenz. Da können die da muss eine Handlungsfähigkeit hergestellt werden. Wenn Kinder mit Hitler-Videos aktuell überspült werden, dann brauchen wir nicht erst eine empirische Evidenz, dass diese Hitler-Videos, diese Hitler-Propaganda auch wirklich negativ auf sie wirkt, sondern da muss sofort gehandelt werden. Ich habe schon das Gefühl, dass die, gerade im Bildungsbereich ist die Evidenz ja oft gar nicht so klar und dass Politiker das schon sehr gut einschätzen können und auch sehr gut ins Gespräch kommen und auch sehr gut mit nachdenken, wo ist die Lage denn auch wirklich so klar und so eindeutig, dass sie dann eben auch als Grundlage für politische Empfehlung dient. Ich glaube, das, was du jetzt ansprichst, ist nochmal eine andere Problematik. Und zwar eine, die unserem demokratischen System immanent ist. Also unsere Demokratie wurde gebastelt in einem Zeitalter, als es noch keine sozialen Medien gab, als es noch nicht diese umfangreichen Kriege gab und Krisen gab, die globalen Krisen, die jetzt über uns einbrechen. Und du hast recht, wenn du sagst, ja, Bildung müssen wir langfristig denken und nicht nur in Legislaturperioden, dann sollten wir uns vielleicht mal überlegen, ob wir unsere Demokratie mal radikal umbauen, und sie resilienter machen in Bezug auf all diese Krisen und vor allem auch dafür sorgen, dass dann gerade so Bildungsreformen dann auch nachhaltig etabliert werden können. Also da würde ich eher in die Richtung gehen, dass wir uns mal unser demokratisches System anschauen müssen. Ja. Also, was eingangs nicht gesagt hast, ich habe auch Politikwissenschaft, also war davor Professorin in Politikwissenschaft, jetzt bin ich in den Bildungswissenschaften, also ich habe beide Fächer, also in beiden Fächern eine Qualifikation. Und deswegen denke ich ganz oft eben auch so Bildungsfragen oft aus so einer politikwissenschaftlichen Perspektive und sehe eben auch, dass Bildungspolitik ist einfach nur was anderes und die braucht auch etwas anderes als jetzt zum Beispiel Verkehrspolitik.
Ja.
Und das müssen wir eigentlich in einer grundlegenden Staatsreform mit berücksichtigen. Ja. Den Mut müssen wir aber haben.
Dass es vielleicht sowas gäbe, dass wenn wenn ein großes Gesetzesvorhaben umgesetzt wird, dass man das wie so eine Art Schutz gibt, dass es eine Weile auch erstmal funktionieren kann und nicht nach der nächsten Wahl auch schon wieder gleich. Wäre das was dir da so vorschwebt? Also, dass man wie so eine Art Moratorium für Gesetze sagt und sagt, Bildung braucht 8 Jahre, dann können wir das evaluieren und dann gucken wir.
Ja, ich finde diese Evaluation, also es ist jetzt auch bei Demokratie leben.
Ja, genau, ja.
Also Evaluation, da muss man erstmal entscheiden. Also Evaluation ist auch schon wieder so ein großes neues Fass. Weil wie soll man Projekte evaluieren, die so unterschiedlich gestrickt sind, also ja, mit den gleichen Evaluationen und dann vergleichen und bewerten. Also manche Dinge lassen sich, also ich bin Sozialisationsforscherin. Sozialisation lässt sich meistens nicht von so evaluieren wie die Wirkung von einer Paracetamol. Oder die Wirkung von, also viele Evaluationen arbeiten ja mit so einem sehr kleinschrittigen Prinzip, das fast schon an medizinische Experimente erinnert. Und viele Dinge lassen sich so aber nicht nachweisen, nämlich wenn es um Identitätsbildung geht und Bildung, Lernen. Da müssen wir viel größer rangehen. Also Evaluation ist nochmal was anderes. Und ich glaube auch nicht, dass wir dafür schon jetzt eine Evaluation brauchen, sondern ich glaube, wir haben ja total viel Wissen. Wir haben so viele Daten und Erkenntnisse. Ich denke, ich war ja auch Teil dieser Initiative Staatsreform und habe das als extrem produktive Gruppe kennengelernt. Und ich denke, wenn wir sowas hätten und dann aber eine Staatsreform, die auch wirklich mal an die Grundbausteine der Demokratie, also damit meine ich jetzt nicht, dass wir die Demokratie wieder resilient machen, zu überlegen, was brauchen wir in den unterschiedlichen Bereichen und vielleicht sind auch die Legislaturperioden umzudenken und passen nicht mehr zu unserer aktuellen Welt, damit wir unsere Demokratie wieder standfest machen und auch die Bevölkerung wieder mehr zusammenbringen.
Ja, ist ja fast schon wie so ein Schlusswort, was du gerade gesprochen hast. Ich würde trotzdem noch einmal kurz, müssen wir gar nicht mehr groß drüber sprechen, aber ich finde, jetzt nochmal auf Wissenschaft bezogen, in dem Herbert Grönemeyer Text, wenn er dann singt, im Fall der Fälle, es ist wie es scheint, steht an der Schnelle und mischt sich ein, ganz ruhig, Fall der Fälle, nichts ist neu und die Gefahr weiß, die Gefahr steckt auch in ihr. Darüber haben wir jetzt eigentlich schon ganz viel gesprochen, ne, dass wir eigentlich auch wissen, auch in der Wissenschaft selbst, steckt eine Gefahr, autoritär abzudriften. Und auch darauf müssen wir irgendwie aufpassen die ganze Zeit als WissenschaftlerInnen. Und deshalb vielleicht noch mal mehr, weniger Neutralität, mehr Standhaftigkeit oder keine Ahnung. Aber immer auf Grundlage von wissenschaftlichen Prinzipien, die wir uns ja auch über Jahrhunderte erarbeitet haben. Wir haben uns verabredet, dass wir eine kurze Folge machen, weil wir beide weiter müssen. Ich bedanke mich bei dir, dass du für das Thema in unser Podcast gekommen bist.
Ja, tschüss. Danke. Bis dann. Tschüss.
Ihr hörtet Musi Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.